Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Das deutsch-polnische Verhältnis, das ist noch immer belastet von den Gräueltaten deutscher Truppen in Polen, von Flucht und Vertreibung auf beiden Seiten, aber auch von den aktuellen Grenzkontrollen und ein, so sehen das die Polen, deutsches Desinteresse an ihrem Land. Gerade ist dort die Leitung des renommierten Pilecki-Instituts entlassen worden, nachdem zu deutschen Kulturgütern in Polen gearbeitet werden sollte. Gleich ein Gespräch mit dem Osteuropa-Historiker Stefan Stach. Außerdem Shakespeares Hamlet in neuer Fassung in Basel. Und in München besuchen wir vor der internationalen Automobilausstellung künstlerisch abgestellte SUV. Zuerst aber geht's um die Filmfestspiele in Venedig. Heute Abend werden dort der Goldene und die Silbernen Löwen vergeben zum 82. Mal. 21 Filme sind im Rennen. Wir haben in den letzten Tagen über einige gesprochen. Heute geht's ums große Ganze. Was waren das für Filmfestspiele und wer hat gute Chancen auf die Auszeichnung? Katja Nikodemus ist für uns seit 10 Tagen am Lido. Gab's denn, Katja, in den letzten Tagen auf der Zielgeraden sozusagen noch bemerkenswerte Kandidaten?
Ja, es gab sogar ein großes Highlight, muss ich sagen, nämlich den Film der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi. Die hatte ja mit ihrem Film Körper und Seele 2017 den Goldenen Bären der Berlinale gewonnen. Und der handelte ja von einem Paar, das sich in Träumen begegnet, noch bevor es sich seiner Liebe bewusst wird. Und in Enyedis neuem Film hier in Venedig, da gibt es eben auch dieses verbindende Dritte zwischen den Menschen. Und das ist jetzt ein majestätischer Ginkgo-Baum. Und der steht auf dem Campus, also im Garten einer alten deutschen Universität. Und hier forschen eben drei Menschen in verschiedenen Jahrzehnten die Welt der Pflanzen, 1907, in den 70er Jahren und heute. Und das geschieht auf überraschende poetische Weise. In den 1970er Jahren zum Beispiel kommt ein Student einer Geranie so nahe, dass sie ihm schließlich mit Hilfe elektrischer Impulse die Tür öffnen kann. Also es ist auch ein heiterer Film, der hier in den letzten Festivaltagen dann eben so lief. Und dann auch ein Film, mit dem man wirklich abheben konnte mit seinen Bildern. Was jetzt hier in dieser 82. Ausgabe nicht so oft passiert ist, muss man sagen.
Ja, das wäre die Frage, die nächste. Nämlich 81 Filme sind im Wettbewerb. Mittlerweile haben wir sie alle sehen können oder jedenfalls die, die in Venedig vor Ort sind. Wie sieht es denn aus, das Kino auf der 82. Biennale? Was war das insgesamt für ein Jahrgang?
Also Venedig ist ja schon das Vorzimmer der Oscar-Season und ich muss sagen, ich war doch wieder erstaunt, wie wuchtig und souverän und vielfältig sich hier das US-Kino präsentiert hat und sein Land eben auch reflektiert. Also es reflektierte das Wesen der Stars mit George Clooney in der Komödie Jack Kelly. Es erkundet die amerikanische Paranoia mit Yorgos Lanthimos und Emma Stone in dem Verschwörungsthriller Begonia. Und mit Jim Jarmusch taucht es eben in Father, Mother, Sister, Brother, einem Episodenfilm, die Schwierigkeiten und ja, Befangenheiten von Familien ein. Wirklich ein schöner, dreigeteilter Film von Jarmusch. Und es zeigt eben auch das amerikanische Kino hier in Venedig, was Genre-Kino kann. Also in Komödien, in Thrillern, in Action-Kino nimmt es uns mit in seine Künstlichkeit und erzählt uns trotzdem ganz konkret von der Welt, wie eben auch jetzt in den letzten Festivaltagen Catherine Bigelow in ihrem Katastrophenfilm A House of Dynamite, wo sie ja die Eskalationsschleife eines nuklearen Angriffs auf die USA rekonstruiert. Und das wäre zum Beispiel auch eine überragende Kandidatin für den Regiepreis, wie sie hier dieses riesige Ensemble orchestriert.
Welchem Film würde denn Katja Nikodemus den Goldenen Löwen geben?
Also ich würde schon, glaube ich, jetzt den zuerst erwähnten Film Silent Friend von Ildikó Enyedi geben mit meinem Freund, neuen Freund, dem Ginkgo-Baum. Ich finde aber auch, dass hier sehr viel formal elegantes Genre-Kino nicht nur aus USA zu sehen war. In Venedig zum Beispiel auch ein neuer Film des südkoreanischen Regisseurs Park Chan-wook. No Other Choice ist der Titel. Das wäre mein zweiter großer Kandidat. Ganz einfach Handlung. Ein Mann verliert seine Arbeit als Manager einer Papierfabrik und um an seinen neuen Job zu gelangen, bringt er seine drei Mitbewerber um. Auf sehr ausgetüftelte Weise, muss man sagen. Und der Film übernimmt eben den Rhythmus eines gnadenlos aufgeheizten Kapitalismus in Südkorea. Er zeigt allein durch Parallelmontagen, wie zum Beispiel die Ehefrau zur schweigenden Mitwisserin wird. Also sie gräbt nach einer Leiche im Garten und parallel vergräbt der Mann eine Leiche in einem anderen Garten. Und die Hauptrolle spielt übrigens Lee Byung-hun, der mit der Serie Squid Games ja zum Superstar wurde. Und das war eben so ein Beispiel auch, wie auch Autoren aus anderen Ländern sich hier immer wieder neu erfunden haben in Venedig. Eben auch zum Beispiel Der 55-jährige Paolo Sorrentino mit seinem Eröffnungsfilm La Grazia über einen müden Politiker oder François Ozon hier mit seiner Verfilmung von Albert Camus' Film Der Fremde. Es war schon eine irre Achterbahnfahrt, dieses Festival.
Ja, und du zumindest bräuchtest mehrere goldene Löwen für die Preisverleihung dann am Ende. Wir haben darüber berichtet, ein Film ragt heraus, weil er 23 Minuten Standing Ovations bekommen hat, nämlich The Voice of Hind Rajab, ein Film über die letzten Stunden eines 5-jährigen palästinensischen Mädchens, das Anfang 2024 während einer Militäraktion getötet wurde. Du hast das, Katja, kritisch gesehen und von emotionaler Geiselhaft gesprochen. Sitzt in der jetzt auch die Jury?
Tja, leider. Also ich halte auch für einen Fehler, den Film in der Konkurrenz, um den Löwen zu zeigen, weil man ihn als Jury kaum mehr als Film behandeln kann, weil die Regisseurin eben ja mit dieser Stimme dieses toten Mädchens arbeitet, 1:1. Es gibt eben keinen filmischen Zugriff, keine Umsetzung. Vielleicht könnte man dem Film einen Spezialpreis geben, weil er ist ja auch ein Zeitdokument und der Festivalchef Barbera, der hat der Jury jetzt sozusagen diesen Ball zugespielt und mit einem Spezialpreis könnte sie sich vielleicht aus dieser Zwickmühle dann auch wieder befreien.
Katja Nikodemus von den 82. Filmfestspielen in Venedig, wo heute Abend die Löwen vergeben werden. Welche Filme ausgezeichnet wurden, das hören Sie morgen hier in Kultur heute. Am Theater Basel kommen zu Spielzeitbeginn Klassiker auf die Bühne. Eröffnet wurde letzte Woche mit Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, der Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Und gestern gab es Shakespeares Hamlet. Beide Stücke allerdings, wie mittlerweile schon fast üblich, in eigens hergestellten Fassungen. Der Schweizer Schriftsteller Lucien Haug hat Hamlet sprachlich sehr gegenwärtig überarbeitet und Schauspielchef Anto Romero Nunes hat sehr überraschende Bilder für die alte Geschichte gefunden. Michael Lages findet, genau so kann man das machen.
Manchmal reicht schon eine kleine Pause, sozusagen ein sprechender Bindestrich im Wort und alles klingt anders.
Sein oder nicht? Sein! Das ist die Frage.
Und das ist nur ein kleiner Effekt in der neuen Fassung von Lucien Haug. Generell lässt der den Dänenprinzen in sehr gegenwärtigem Furor kämpfen gegen die herrschende mörderische Macht. Onkel Claudius hat ja den eigenen Bruder ermordet, Hamlets Vater, der auch Hamlet hieß, um die Herrschaft zu übernehmen. Und die Königin Gertrud übernahm er gleich mit. Der Sohn ist umgeben von Mord und Verrat in der eigenen Familie. Wenig Chancen hat er, den eigenen Platz zu behaupten in dieser Welt, voll von Tod und Verschwörung. Auch er selber kann da nur zum Täter werden. Und am Schluss sind fast alle tot. Nur einer, Hamlets Studienfreund Horatio, bleibt übrig. Er soll der Nachwelt den Untergang eines verkommenen politischen Systems bezeugen. Das ist bekanntlich die Story. Aber nicht nur Lucien Haug hat sie sprachlich neu geformt, auch Regisseur Anto Romero Nunes erzählt sie ganz anders. Seinen Hamlet und auch den Freund und Chronisten Horatio spielen junge Frauen und die immer schwer durchschaubare Königin Gertrud spielt ein Mann. Der Wechsel der Geschlechter, wie ihn zur vorvorigen Jahrhundertwende schon die Theaterlegende Sarah Bernhardt praktizierte, der erste weibliche Hamlet, hat Methode, wird aber nicht zum genderideologischen Holzhammer. Das Geschlecht allein, das erzählt diese Inszenierung dem Publikum, taugt halt nicht, um das Unerträgliche zu erklären, das die Welt beherrscht. Die Geschichte kann so und so erzählt werden, männlich oder weiblich.
Worin liegt denn der Unterschied genau? Ob ich was spiele oder wirklich bin. Ich spiele wirklich. Bin es also nicht. Könnt, was ich wirklich bin, drum also niemals spielen.
Noch eine sehr effiziente Entscheidung hat das Basler Team getroffen. Und die hängt eng zusammen mit der Geschlechterfrage. Sie lässt diesen Hamlet nämlich immer wieder fragen, was denn hier Wirklichkeit und Wahrheit sei und was nur Spiel, nur eine Illusion des Theaters, etwa zum Schluss beim Fechten. Niemand ficht da wirklich. Und obendrein befinden wir uns offenkundig in einer Art Endlosschleife. Schon bald nach Beginn scheint die Geschichte nochmal von vorn zu beginnen. Zudem bewegen sich Schauspielerinnen und Schauspieler immer mal wieder, als gingen sie rückwärts durch die Zeit. Ein sehr artistischer Effekt, wie der Moonwalk von Michael Jackson selig. Und wenn am Ende alle bis auf Freund Horatio die fürs Sterben nötige Portion Gift erhalten haben, scheint der Chronist diese traurige Geschichte einer Welt zu erzählen, die leider wieder genauso funktioniert wie Shakespeares fiktives Dänemark. Unser Land, heißt es in Haugs Text, wenn davon die Rede ist, dass etwas faul sei im Staate. Natürlich ist alle Welt gemeint. Die Inszenierung steckt voll solch kleiner, erkenntnisfördernder Widerhaken. Immer wieder ist zu spüren, dass wir zwar immer noch tief verstrickt sind im Klassiker, zugleich aber frei mit ihm umgehen. Dass die Beschäftigung mit Shakespeare hier sehr seriös mit ihm beginnt, aber immer wieder über ihn hinausführen will und kann. Und das Basler Ensemble begeistert wirklich. Gala Otero Winter ist der oder die junge Hamlet, Antoinette Ulrich der oder die kluge Horatio. Und ganz viele Glanzlichter setzt Thomas Niehaus der Inszenierung auf, als Königin an seiner Seite. Er oder eben sie ist die echte Sensation in dieser tollen Truppe. Trompete und Dudelsack übrigens spielen kann Niehaus auch. Und er ist sehr, sehr komisch. Und alle singen. Ein echter Glücksfall von klassisch-modernem Theater ist das am Beginn der neuen Saison in Basel. Zeitgenössisch und doch ganz fest verwurzelt in der Geschichte, extrem intelligent in der Struktur und dabei sehr emotional im wilden Spiel. So kann es gerne weitergehen.
Shakespeares Hamlet in sehr kunstvoller und gegenwärtiger Interpretation am Theater Basel. Am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg mit dem deutschen Überfall auf Polen. Der Krieg in Polen wurde mit grausamer Härte geführt, Zivilisten und Kriegsgefangene in großer Zahl als angebliche Partisanen umgebracht. Fast 6 Millionen Polinnen und Polen sind während des Kriegs getötet worden, darunter rund 3 Millionen Jüdinnen und Juden. Es folgten die Westverschiebung Polens und Vertreibung und Flucht von Polen und Deutschen. Auch 80 Jahre nach Kriegsende wird in Polen anhaltend gestritten über das Verhältnis zu Deutschland. Gerade ist dieser Streit eskaliert mit Kündigungen am renommierten Pilecki-Institut, das Niederlassungen in Warschau und Berlin hat und interdisziplinär zur Geschichte Ost- und Mitteleuropas und zum Totalitarismus forscht. Stefan Stach ist Historiker und Slavist und Programmdirektor des Thinktanks Zentrum Liberale Moderne in Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Stach, zunächst zum Pilecki-Institut. Das ist eine 2017 gegründete Einrichtung der polnischen Regierung. Also man könnte sagen, zuständig auch für das offizielle Geschichtsbild, was das deutsch-polnische Verhältnis angeht?
Das kann man so sagen. Es geht dabei nicht nur um das Geschichtsbild Richtung Deutschland, sondern auch Richtung Sowjetunion. Denn das Institut soll die Erfahrung des Totalitarismus im 20. Jahrhundert der Polen darstellen. Und es ist sozusagen nicht nur ein Forschungsinstitut, als dass es formal besteht, sondern es soll sich eben um die Vermittlung auch dieser Geschichte in Form von Ausstellungen oder auch Weiterbildung für Lehrer kümmern.
Jetzt sind die Leitungen sowohl der Zentrale in Warschau als auch der Niederlassung in Berlin entlassen worden. Warum?
Der Konflikt entzündete sich daran, dass eine Reihe von Veranstaltungen zur Provenienzforschung geplant waren und der Direktor der Warschauer Zentrale, Krzysztof Ruwniewicz, so hat es die Leiterin der Außenstelle, Hanna Radziejowska, in Berlin geschildert, hätte angeregt, auch ein Seminar der Frage zu widmen, was es für Kulturgüter in Polen gibt, die eigentlich an Litauen, die Ukraine, Belarus, aber eben auch Deutschland restituiert werden sollen oder sollten. Und das wurde in einem Zeitungsartikel thematisiert, in dem aus einem internen Schreiben von der Leiterin der Berliner Außenstelle an das Kulturministerium zitiert wurde.
Also das Nachdenken über Restitution, jetzt im besonderen Fall an Deutschland, ist der Auslöser des Streits gewesen, weil das ein ziemlich heikles Thema ist in Polen.
Genau. Also konkret ist natürlich die Darstellung unterschiedlich, je nach Zentrale in Warschau und in Berlin, wo eben es hieß in Warschau, dass es keine konkreten Vorbereitungen für Restitution gibt. Aber allein schon der Gedanke, dass Polen ja Sachen an Deutschland restituiert, ist insofern problematisch, da einfach Deutschland bei Restitutionen polnischer Kulturgüter an Polen sehr, sehr mauert. Also es gibt einerseits immer noch keine gesetzliche Grundlage in Deutschland für Restitution. Andererseits ist zwar in den letzten Jahren einiges passiert bei der Provenienzforschung, aber vor allem in Bezug auf Raubgut von jüdischen Bürgern, vor allem in Deutschland, während Raubgut während der Okkupation aus Polen bisher wenig erforscht ist und entsprechend auch nicht zurückgegeben werden kann.
Überhaupt schon nur das Nachdenken über Restitution scheint unter den Historikerinnen und Historikern in Polen sehr umstritten zu sein. Also so groß sind die Empfindlichkeiten hier offenbar, dass wenn man nur darüber nachdenkt, ob man vielleicht Provenienzforschung betreiben könnte, dass das dann gleich zur Kündigung von Historikerinnen und Historikern in leitenden Positionen führt. Ist das vor allen Dingen eine Frage der politischen Orientierung? Also gehört man zur Peace-Partei oder eben nicht? Oder ist das vor allen Dingen eine Generationenfrage?
Also bei Anhängern der Peace ist es keine Frage, dass das überhaupt kein Thema sein darf und keins sein sollte. Aber generell würde ich sagen, unterscheiden sich da auch die Generationen. Also jenseits der Anhängerschaft der Peace würde ich denken, es ist eine in der jüngeren Generation, zu der eben die Hanna Radziejowska, Jahrgang 1980, gehört, die reagieren da deutlich zurückhaltender. Wobei man sagen muss, auch Krzysztof Hruchniewicz, der Ende der 60er geboren ist, also 15 Jahre älter, ist jetzt niemand, der sozusagen offen auf Deutschland zugehen würde und Restitutionen anbieten. Das Problem ist sehr verworren. Hruchniewicz selber steht schon länger in der Kritik seitens der polnischen Rechten, auch weil er sich gegen die Reparationen ausgesprochen hat, diese Forderungen, die die Peace erhoben hat. Er hat das sehr lange selber geforscht zu. Das Problem ist sozusagen bei der generationellen Erfahrung, dass diese ältere Generation natürlich ein anderes Deutschlandbild hat, weil sie in den 90er und Nuller Jahren sehr stark eben mitbekommen hat, wie die Annäherung vonstatten geht, wie Deutschland zum Beispiel final die Oder-Neiße-Grenze anerkennt, wie ein deutsch-polnisches Jugendwerk gegründet wird und sozusagen beide Länder näher zusammenrücken von einer Trennung, die ja sehr extrem war im Kalten Krieg. Das ist sozusagen die Zeit, in der Krzysztof Hruchniewicz seine intellektuelle Sozialisierung gefunden hat, würde ich mal sagen. Und für eine Historikerin wie Hanna Radziejowska hingegen ist der Blickwinkel ein anderer. Generell hat eben die jüngere Generation in Polen den Eindruck, dass das Interesse der Deutschen an Polen jetzt eigentlich gar nicht so groß ist. Dass es sozusagen auch immer so ein Ungleichverhältnis gibt in den deutsch-polnischen Beziehungen.
Also es gibt unterschiedliche Blicke der Generationen in Polen auf die deutsch-polnische Geschichte. Aber das Verhältnis, wenn ich Ihnen zuhöre, war ja offensichtlich auch schon mal besser. Wenn man ins Jahr 2000 zurückschaut, da gab es das Angebot Polens, die sogenannte Berlinka-Sammlung zurückzugeben. Eine Sammlung von Handschriften über 300.000 aus der ehemaligen preußischen Staatsbibliothek in Berlin. Das ist dann durch Auslagerungen und den Grenzverschiebungen schließlich in Polen gelandet. Die wollte man zurückgeben, jedenfalls mit Deutschland darüber ins Gespräch kommen. Und das ist damals gescheitert.
Also damals gab es den Vorschlag, diese Berlinka-Sammlung in eine deutsch-polnische Stiftung, eine gemeinsame, zu überführen. Das hatte damals Władysław Bartoszewski angeregt, ein polnischer Politiker, Historiker und auch selbst Mitglied der polnischen Heimatarmee, Häftling in Auschwitz. Also schon eine Person sozusagen mit einer sehr großen Autorität. Und er hat dann im Nachgang gesagt, das kam nicht zustande, weil Gerhard Schröder es nicht verstanden hat, was das Ziel davon ist. Insofern ist es sicherlich eine vertane Chance, auch gerade in den Beziehungen zwischen Deutschland und Polen gewesen. Jetzt geht es, glaube ich, eher, zumindest ist das Gerücht, was im Umfeld dieser Affäre um das Pilecki-Institut gerade auftauchte, dass Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, das ins Gespräch gebracht hätte, diese Berlinka an Deutschland zurückzugeben, dass er das sich wünscht. Gleichzeitig haben sich eben, wie ja auch schon geschildert, die Blicke auf Deutschland auch der Generationen geändert. Ich würde sagen, dieser Geist, dass man sich jetzt unbedingt aussöhnen möchte auf polnischer Seite, dass man dazu auch bereit ist, sehr große Zugeständnisse an Deutschland zu machen, der hat sich in den letzten 20, 25 Jahren gewandelt. Also Hanna Radziejowska hat ja als Erwachsene ein Deutschland gesehen, das seinen Arbeitsmarkt gegenüber Polen abschottete, obwohl Polen dort damals Mitglied der EU geworden ist, obwohl es eben diese Arbeitnehmerfreizügigkeit geben sollte. Und das hat, glaube ich, auch die Generation geprägt, weil die sich dann auch in Europa anderweitig orientiert hat. Also es sind sehr viele Polen zum Beispiel nach Großbritannien zum Arbeiten gegangen, was natürlich auch nochmal diesen Blick auf Deutschland, naja, sagen wir mal, distanzierter hat werden lassen.
Also die Polinnen und Polen, und dazu gehören eben auch die Historikerinnen und Historiker, wünschen sich eigentlich von Deutschland ein Entgegenkommen?
Ich glaube, sie wünschen sich, dass Deutschland auch zeigt, dass es Interesse hat an einer engeren Anbindung an Polen. Also wenn man sieht, Olaf Scholz zum Beispiel als Bundeskanzler hat Polen einmal mehr, glaube ich, besucht als Japan, und das war schon seine Abschiedsreise. Also es hat, das ist die Wahrnehmung der Polen und das ist, glaube ich, auch eine richtige Wahrnehmung, hatte für den damaligen Kanzler keine Priorität, sich irgendwie mit Polen auseinanderzusetzen. Oder jetzt ist immer noch diese Diskussion über die Grenzkontrollen zu Polen. Es gab einen Appell von Donald Tusk, diese Grenzkontrollen abzuschaffen an die neue Regierung, und das wurde überhaupt nicht drauf eingegangen. Insofern, ja, also ich glaube, es ist auch schon eine Haltung innerhalb dieser jüngeren Generation von Polen zu sagen, okay, die Deutschen reden von polnischer Annäherung, von besonderen Beziehungen, aber so richtig was dafür tun wollen sie nicht.
Der Historiker und Slawist Stefan Stach über den Wandel des Deutschlandbildes in Polen. Am Dienstag beginnt in München die internationale Automobilausstellung. Die nennt sich seit einiger Zeit Mobilitätsmesse, denn das Automobil ist in Verruf geraten. Es verbrennt meist noch üble fossile Energieträger und steht den ganzen Tag störend rum. Und wenn nicht, ist es eine Gefahr für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Aber es ist natürlich auch der deutsche Traum von Freiheit und durch 27 Airbags abgesichertem Abenteuer. Die Berliner Künstlerin Volke Köberling stellt zur Automobilausstellung SUV aus Lehm, Holz und Wolle in den Münchner Straßenraum. Die sollen verrotten und Bild werden für das Ende des Autos. Tobi Krone war mit ihr in München unterwegs.
Ach, dieses München. Sogar die Jeeps sind hier so sauber, als könne man Spiegeleier draufbraten. Volke Köberling guckt sich um und nimmt ein nagelneues, orange glänzendes Exemplar der vielsagenden Baureihe Rubicon ins Visier.
Der ist ja total sauber. Der ist ja eigentlich dafür gemacht, dass er jetzt Offroad irgendwo hinfährt. Ne? Und nein, er ist noch spiegelblank.
Dagegen nebenan die originalgetreu nachempfundene Skulptur eines Ford Pickups. Die kommt maximal schmutzig daher. Wie paniert in Lehm weckt sie intuitiv den Abenteuerspirit einer Paris-Dakar-Rallye.
Dieser Pickup, der hat wirklich was durchgemacht, ne?
Der urbane Dschungel hat nach einem Jahr an diesem Ort deutliche Spuren hinterlassen. Ein Loch klafft in der Seitentür. Rußflecken zeugen von einem Versuch, die Skulptur abzufackeln. Daneben ein zerlaufenes Graffiti. Die Oberfläche schält sich ab wie fauliges Fleisch.
Also die Arbeit hat eigentlich von dem ersten Tag an Zerstörung erfahren. Und ich finde es wiederum toll, ne? Weil natürlich die Arbeit auch ein Indikator für den öffentlichen Raum ist. Ne?
Der Ford Pickup aus Holz, Jute, Wolle und Lehm, geparkt auf einem Gehwegstück am Innenstadtring nahe dem Sendlinger Tor. Er wirkt trotz seines wuchtigen Kühlergrills wie ein zerrupftes Aas im Münchner Stadtraum.
Also da hat jemand drin gewohnt. Es ist gleich von irgendwie vom Oktoberfestgästen da reingetreten worden. Ganz anders als an den anderen beiden Autos. Ne? Deswegen ist es eigentlich ganz spannend, dass eben auch der Ort wichtig ist, ne? Wo so eine Arbeit steht.
Die anderen beiden ebenfalls ziemlich realistisch gestalteten SUV-Skulpturen, ein Audi Q7 und ein BMW X6, stehen an stärker frequentierten Münchner Kreuzungen und in teils besseren Vierteln. Und sind nach einem Jahr Regen, Schnee und Sonne noch relativ unversehrt geblieben. Das ist die subversive Pointe dieser Kunstinstallationen im öffentlichen Raum. Konflikte rund um das Automobil gleiten in offene Aggression ab. Da, wo sich die Autokritik relativ unbewacht und ungeschützt präsentiert. Damals bekamen das die KlimakleberInnen zu spüren. Und hier an der schattigen Rückseite einer langen Zeile von Büros und Businesshotels diese Skulptur. Und ein bisschen hat Volke Köberling genauso ein Ergebnis herausgefordert. Denn ihr eigentliches Ziel ist der Zerfall als Sinnbild für das Ende der automobilen Epoche. Volke Köberling reißt auf Auspuffhöhe Jutematten auf. Es riecht muffig wie beim Ausheben eines Blumenbeets.
Hast du es schon gesehen? Hier sind unglaublich viele Kellerasseln. Total toll. Das passiert eben bei den Autos gar nicht. Da gibt es keine Insekten, da gibt es gar nichts Organisches. Ne? Ist einfach nur kalt, lebensfern.
Ja, klar, man will ja auch nicht Kellerasseln in seinem Auto haben.
Nein, natürlich. Es ist lustig, dass die Autofahrer dann immer sagen, ich habe ja viel weniger Insekten auf meiner Windschutzscheibe. Woran liegt denn das? Liegt das an Artensterben? Ja.
Volke Köberlings Kritik am Automobil ist wie ihr Werk vielschichtig.
Gerade bei diesen großen Autos geht es erstmal um diese Platzaneignung. Ne? Dass es nicht sein kann, nur weil man eben die Kohle hat, sich so ein großes Auto zu leisten, dass man dann sich einfach den Raum in der Stadt nutzen kann, ne? Dass man sich den Raum nimmt. Und ich glaube einfach, dass das Automobil in Deutschland natürlich ein hochemotionales Thema ist.
Diese Emotionalität spürt man bei manchen Reaktionen am Kunstwerk. Etwa bei einem Passanten mit zurückgegelten Haaren, der beim Vorbeigehen seiner Partnerin etwas von Vergammeln ins Ohr zischt. Der seinen Unmut aber nicht vor dem Radiomikrofon erläutern möchte. Andere Passanten teilen die Kritik der Künstlerin.
Dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, in einer Stadt mit einem SUV zu fahren.
Ich habe auch einen Vorsatz in meinem Leben, nie ein Auto zu besitzen. Bis jetzt klappt's.
Volke Köpperling hat sich in ihrem Werk am Automobil redlich abgearbeitet. Sie hat in Belgien schon Kondome über Auspuffe gezogen. In Los Angeles hat sie Autos zu Fahrrädern umgebaut. In München sorgte sie gegenüber der Pinakothek der Moderne vor 12 Jahren für Aufsehen mit einem kleinen selbstgebauten Parkhaus aus Holz und einem weißen Mercedes.
Und das Auto war ferngesteuert und hat seine Infrastruktur kaputt gefahren. Das war wie so ein Stier in der Manege über 5 Tage lang. Es war so eine richtige Performance.
Hier bei diesem Pickup-Zerfall muss nun etwas nachgeholfen werden. Der Bildhauer und Assistent Max Jeromin greift zur Säge.
Ich war ein Jahr nicht hier und muss sagen, vielleicht haben wir das auch ein bisschen zu stabil gebaut, weil eigentlich wollten wir ja auch eher so am Ende einen Erdhaufen haben.
Die Überreste der Pickup-Skulptur werden am Wochenende Teil einer Demonstration gegen die Automesse. Sie sollen am Ende einer Prozession ihr performatives Begräbnis finden.
Langsam, man muss wohl sagen, zu langsam verrottende SUV in München vor der Internationalen Automobilausstellung. Die Kulturmeldung mit Henning Hubert, die beginnen mit einer Klage von Autorinnen und Autoren gegen den Apple-Konzern, weil der mit ihren Büchern unrechtmäßig seine KI-Systeme trainiert haben soll.
Gestern ist die Klage bei einem US-Bundesgericht in Kalifornien eingereicht worden. Die Autoren werfen Apple vor, ihre urheberrechtlich geschützten Werke ohne Zustimmung, Urhebernennung oder Entschädigung kopiert zu haben. Apple habe gar nicht versucht, die Autoren für die Verwendung ihrer Werke zu vergüten, hieß es in der Klageschrift. Stellungnahmen dazu lagen zunächst nicht vor. Zugleich wurde bekannt, dass das KI-Unternehmen Anthropic eine ähnliche Sammelklage beilegen will, indem es 1,5 Milliarden Dollar zahlt. Der Vorwurf in diesem Copyright-Prozess lautete unerlaubte Büchernutzung für das Trainieren des KI-Chatbots Claude. Entsprechende Klagen laufen auch gegen Microsoft, die Facebook-Mutter Meta und den ChatGPT-Entwickler OpenAI. Eine Wanderausstellung über den Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf das Nova Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste. Sie kommt nach Berlin. Eröffnung der Dokumentation soll am Jahrestag des Angriffs sein. Ort? Das einstige Flughafengebäude Berlin-Tempelhof. Schirmherr der Ausstellung ist laut Berliner Tagesspiegel von heute der regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Für Wegner ist sie eine Einladung an alle, genauer hinzuschauen und sich bewusst zu machen, dass es den Tätern allein um grausame Gewalt gegen unschuldige Menschen ging. Hamas-Terroristen ermordeten damals mehr als 360 Menschen. Die Stiftung Buchkunst hat das am schönsten gestaltete deutsche Buch gekürt. In diesem Jahr geht der Preis an einen Bildband über das ehemalige KZ Buchenwald bei Weimar. Autor ist der Fotograf Christian Rothe. Der Titel lautet Buchenwald im Dickicht von Ettersberg. Es sei ein Buch voller Wucht und Würde. Es überzeuge durch eine eindringliche, respektvolle und mutige Annäherung an ein schreckliches Thema, lobte die Jury. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Morgen wird das traditionsreiche Theater Rudolstadt als Schillertheater offiziell wiedereröffnet. Heute war schon Tag der offenen Tür. Das Programm gestalten das Schauspielensemble und die Thüringer Symphoniker gemeinsam. Seit 2017 war es für rund 21 Millionen Euro generalsaniert worden. Rund 85% der Kosten trugen Bund und Freistaat. Das Thüringer Kulturministerium betonte, Rudolstadt beweise, dass auch abseits der urbanen Zentren des Landes kulturelle Vielfalt gelebt werde. In Rudolstadt begegneten sich Schiller und Goethe 1788 zum ersten Mal.
Die Kulturmeldung mit Henning Hubert, vielen Dank. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk geht es unter anderem um Planungen für höhere Sozialabgaben für Gutverdiener und mehr Geld für die Demokratieförderung. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen guten Abend.